Session number 24574, Walter 8, Part 2.
Das verhieß nichts Gutes. Er kam tatsächlich, hielt uns einen Vortrag mit dem Tenor, wenn ihr nicht arbeiten wollt, dann müsst ihr im Winter eben frieren. Wobei er uns die Fabel von der Ameise und der Grille erläuterte. Wir waren gespannt, ob danach etwas für uns Schlechtes geschehen würde. Wenn ja, was? Einige Zeit später mussten wir unser Bündel schnüren und wurden in das Hauptlager verlegt, jedoch in das A-Lager. Das war alles. Durch die schwere Arbeit im Waldlager war ich doch ziemlich abgewirtschaftet und kam in die Arbeitsstufe 3. Den Winter verbrachte ich im A-Lager, lernte neue Kameraden kennen, traf alte Bekannte aus der Zeit vor der Gefangennahme wieder. Bisher und auch weiterhin geschah es häufig, dass Gruppen von Gefangenen die Lager verließen, anderswohin andere dazukamen. Natürlich auch sozusagen frische Gefangene aus den Kämpfen 1943 bis 1945 von den verschiedenen Fronten. Was die allgemeine Kriegslage anbelangte, so erfuhren wir in großen Zügen, was sich ereignete. Zum Beispiel von der Eröffnung der Zweiten Front, dem Attentat auf Hitler, dem Vorrücken der Sowjetarmeen. Immer weniger glaubten wir an einen deutschen Sieg, hofften vielmehr, dass der Krieg möglichst bald zu Ende gehen möge. Im Frühjahr 1945 galt ich wieder als Arbeitsstufe 2 und wurde erneut in das Waldlager geschickt. Die Arbeit war dieselbe wie bei meinem ersten Aufenthalt dort. Wir erlebten die deutsche Kapitulation Anfang Mai. Die russischen Posten feierten und sangen nächtelang in ihren Unterkünften außerhalb unseres Lagers bei vermutlichen Sonderzuteilungen von Wodka. Für uns ging der schwere, monotone Gang der Arbeit weiter. Dann kam der Winter 1945-46, für uns mit neuen Härten. Nach den ersten Schneefällen wurde der Holztransport von Wagen auf Schlitten umgestellt, die genauso beladen und gezogen wurden wie vorher die Wagen. Es war nun ungleich mühsamer, das im Sommer gesägte Holz aus dem Schnee herauszuholen. Das Lenken und Manövrieren der Schlitten auf den teilweise glatten Waldwegen war auch schwieriger. Es passierte häufig, dass ein Schlitten umkippte und die Ladung sich löste. Dann musste die gesamte Kolonne in der Kälte warten, bis der Schaden behoben war. Normalerweise waren wir vom Vormittag bis zum Beginn der Abenddämmerung unterwegs. Ende Dezember erlebten wir besonders kalte Tage bei Temperaturen zwischen minus 25 und minus 30 Grad. Kein Wunder, dass es viele Erfrierungen gab. Wir waren froh, als die Sonne im Frühjahr 1946 wieder höher stand. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Gerüchte bewahrheiteten sich, wir räumten das Lager und japanische Kriegsgefangene aus dem fernen Osten übernahmen es und setzten unsere Arbeit fort. Wir Deutsche kehrten in die Hauptlager nach Jelabuga zurück. Ich fand mich zunächst im A-Lager wieder, wurde dann nach einiger Zeit in das B-Lager verlegt. Natürlich war auch der Aufenthalt nichts Endgültiges. Im Sommer 1946 ging ich mit einer größeren Gruppe wieder auf Transport, wie es im Gefangenenjargon hieß. Per Schiff fuhren wir die Kama abwärts in den Raum Kasan, wo es mehrere Lager gab, auf die wir verteilt wurden. Mein Ziel war das sogenannte Furnierlager in Senenodolsk, zu Deutsch Grüntal, das einer Sperrholzfabrik angeschlossen war. Hier gab es verschiedene Arbeitsplätze. Viele arbeiteten am Fluss, wo die Holzflöße abgebaut und die Stämme an großen Sägen zu Brettern zersägt wurden. Andere in der Fabrik, auch ich einige Zeit, nämlich an einer der zahlreichen Furnierpressen, in denen dünne Holzplatten getrocknet, gepresst und später zu Sperrholzplatten zusammengeleimt wurden. Außerdem gab es für verschiedene Vorhaben mehrere Außenkommandos, in denen ich die längste Zeit arbeitete. Zum Beispiel mussten Gräben gezogen, Transport- und Verladearbeiten und Erntearbeiten auf Kolchosen durchgeführt werden. In die Zeit fällt ein für mich wichtiges Ereignis. Im Sommer 1946 konnten wir zum ersten Mal Postkarten des Roten Kreuzes und türkischen Halbmonds in die Heimat schreiben. Auf diese Weise erhielten meine Angehörigen 3,5 Jahre nach der Mitteilung meines Vermisstseins das erste Lebenszeichen von mir. Die anhängende Antwortkarte konnten meine Angehörigen an mich senden, sodass ich nach einiger Zeit auch von ihnen hörte. Von da an bestand in Abständen die Postverbindung mit der Heimat. Den Winter 1946-1947 verbrachte ich im Furnierlager. Im Frühjahr 1947 erkrankte ich an einer Gelbsucht, die mir ziemlich zu schaffen machte. Von der Hautfarbe her sah ich aus wie ein Chinese und verlor an Gewicht. Im Juni 1947 kam der nächste Stellungswechsel. Ein Transport von einigen hundert Gefangenen wurde zusammengestellt. Wenn ich mich recht erinnere, war es fast die gesamte Lagerbesatzung. Aber das Furnierlager wurde nicht etwa aufgegeben. Vielmehr kamen, wie ich später erfuhr, andere deutsche Gefangene dorthin. Wir bestiegen einen für uns zusammengestellten Eisenbahnzug und die Fahrt ging los. Natürlich wusste niemand von uns, wohin. Optimisten und Illusionisten glaubten in solchen Situationen an Entlassung und Heimfahrt. Zumal russische Wachposten und andere Verantwortliche oft sagten, Skoro domoy, bald nach Hause. Stunden nach der Abfahrt hielt der Zug plötzlich in einem völlig offenen Gelände. Wir mussten aussteigen und uns an den Bahngleisen entlang aufstellen, den Oberkörper freimachen und warten. Dann erschien eine russische Ärztin, die in Begleitung des russischen Kommandoführers die Reihen entlang ging und jeden Gefangenen prüfend musterte. Bald wurde deutlich, dass sie besonders schlecht aussehende, abgemagerte Gefangene aussortierte, die sich abgesondert von dem Transport aufstellen mussten. Und ich gehörte zu diesen etwa 20 Ausgemusterten. Von den anderen wurde uns zugerufen, ihr fahrt nach Hause, das ist doch klar. Wir 20 wussten nicht recht, was wir von der neuen Situation halten sollten. Die anderen stiegen wieder in den Zug und fuhren weiter. Wir warteten, bis schließlich ein LKW kam und uns weiter beförderte. Die Fahrt ging durch Wohnsiedlungen, es wurde dunkel und plötzlich erkannten wir den uns geläufigen Zaun mit Stacheldraht und Wachttürme. Wir waren am Ziel und wurden in diesem Lager untergebracht. Am nächsten Tag erneute Untersuchung, besser gesagt ärztliche Begutachtung mit dem Ergebnis, dass wir als Dystrophiker eingestuft wurden, nicht zu arbeiten brauchten, aber von dem eigentlichen Lager abgeschirmt blieben. Dass wir nach einigen Wochen wieder als arbeitsfähig galten, war nicht anders zu erwarten. Von diesem Zwischenlager aus kam ich dann mit einem Transport nach Kolomna an der Oka, südöstlich von Moskau. Im Laufe des Sommers und Herbstes 1947 gehörte ich Arbeitsbrigaden mit verschiedenen Aufträgen an. Arbeiten auf Baustellen, Transport, Verlade, Entladearbeiten. Wie bisher befand ich mich in der großen Masse der ungelernten Arbeiter, deren Tätigkeiten heutzutage nur durch Maschinen durchgeführt würden. Im Spätsommer hatte mich die Malaria erwischt. Wie sich herausstellte, war es die Malaria tertiana, die in Abständen sich in Fieberschüben und diese ankündigenden Schüttelfrost äußert. Wie lange dies anhielt, weiß ich nicht mehr. Nach einiger Zeit hatte ich die Malaria wohl überstanden, erlebte aber in den folgenden Jahren noch weitere Anfälle. Als der strenge Winter 1947-48 die Oka so zufrieren ließ, dass LKWs auf dem Eis fahren konnten, gab es für uns ganz andere Arbeiten. Vor einer Brücke über die breite Oka wurden Eisbrecher gebaut, die die Brückenpfeiler bei beginnendem Tauwetter im Frühjahr vor den mächtigen Eisschollen schützen sollten. Dazu waren viele Vorarbeiten notwendig. Man hatte Pfähle für die einzelnen Eisbrecher in den Boden des Flussbettes gerammt und im Weiteren oberhalb des Wasserspiegels mit Hilfe von Balken und Verschalungen den Eisbrechern die entsprechende Form gegeben. Dabei spielten Eisenverkleidungen auch eine wichtige Rolle. Bei diesen Arbeiten waren die Spezialisten unter den Gefangenen gefragt. Für uns Übrige fielen verschiedene Transport- und Verladearbeiten an. Als die Eisbrecher in ihrer Rohform fertig waren, kam das Wichtigste. Die großen Hohlräume wurden mit Bruchsteinen ausgefüllt und mit Beton ausgegossen. Große Mengen von Bruchsteinen lagerten auf dem Eis und wurden ständig ergänzt. In unserer Brigade musste einer nach dem anderen einen der schweren Bruchsteine aufheben, ihn zum Eisbrecher tragen, ein Gerüst emporklettern und, oben angelangt, den Stein in den Hohlraum werfen. Leer ging es abwärts und das Spiel begann von neuem, die gesamte Schicht hindurch. So war die Menschenkette ständig in Bewegung. Ich erinnere mich, dass ich diese Arbeit längere Zeit in der zweiten Schicht, also etwa von 15 bis 23 Uhr, durchgeführt habe. In der Dunkelheit sah die Baustelle recht gespenstisch aus. So verging der Winter von 1947 auf 48. Im Frühling 1948 wurden wir zu anderen Arbeiten eingesetzt. Ich bin jedenfalls nicht mehr an die Oka gekommen, um zu sehen, wie sich die Eisbrecher bewährten. Es muss im Frühsommer 1948 gewesen sein, als es eines Tages für eine größere Gruppe hieß, ich war dabei, heraustreten, Transport. Wieder einmal stand man da, wartete, bis die Russen mit Listen erschienen, jeden Einzelnen aufriefen mit seinem Familiennamen. Zur Kontrolle musste man seinen Vornamen, Vatersnamen und Geburtsjahr ergänzen und dann rechts heraustreten. Nach längerer Fahrt erreichten wir unser neues Ziel, ein Lager in Luberzi, einer Vorstadt im Südosten von Moskau. Das Lager befand sich im Gelände einer großen Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen. Insgesamt, unter der Prämisse, dass alles relativ ist, waren die äußeren Verhältnisse in diesem Lager besser als in manchem vorher, im Hinblick auf Unterbringung, Platz für den Einzelnen, hygienische Verhältnisse. Erstmalig verdiente ich Rubel für meine Arbeit, obwohl ich kein Spezialist war. Dafür konnte man sich je nach Angebot Kleinigkeiten kaufen. Zunächst gehörte ich längere Zeit einer Brigade an, die im Straßenbau eingesetzt war. Wir fuhren täglich durch die Moskauer Innenstadt zur Leningrader Chaussee, der Ausfallstraße nach Norden. Sie wurde auf einem langen Abschnitt mit einer neuen Decke versehen. Obwohl es uns strengstens verboten war, russische Passanten anzusprechen, gelang dies doch manchen mit Erfolg. Zigaretten oder Rubelscheine, die ihnen gutmütige Russen gaben, ließen sie schnell verschwinden. Nach diesem Kommando habe ich längere Zeit auf dem Holzplatz der Fabrik und beim Verladen gearbeitet. Den ganzen Winter 1948-49 hindurch gehörte ich einer Arbeitsbrigade in der Fabrik an. Ein anderer Gefangener und ich bedienten eine Lore, also einen Wagen einer Schienenfeldbahn, die wir durch das Fabrikgelände schoben und mit Schrott, Roheisenplatten und Kalkstein im Wechsel beluden. Diese Fracht brachten wir zu einem der Schmelzöfen, die dann Gusseisen lieferten. Die Fabrik arbeitete in drei Schichten, sodass man abwechselnd in der Tag-, Spät- oder Nachtschicht eingesetzt war. Im Unterschied zur Situation in bisherigen Lagern, arbeiteten wir mit russischen Arbeiterinnen und Arbeitern zusammen, was nicht problematisch war. Denn diese einfachen Menschen zeigten keinerlei Ressentiments. Was die Kriegsgefangenen angeht, so waren in diesem Lager mehr als bisher Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften gemischt. Im äußeren Erscheinungsbild bildeten wir sowieso eine gleichförmige Masse, zumal seit Ende 1945, wie bereits erwähnt, keinerlei Rangabzeichen mehr an den Uniformen getragen werden durften. So gingen auch Frühjahr und Sommer 1949 eintönig, ohne besondere Vorkommnisse dahin. Was sich im Herbst 1949 abspielte, darf nicht unerwähnt bleiben. Im Laufe der Jahre hatten wir immer wieder Angaben über unsere militärische Vergangenheit machen müssen, über Truppenteile, denen wir angehört hatten, über den eigenen Einsatz. So hatten die Sowjets ein mehr oder weniger klares Bild von jedem Einzelnen. Im Nachhinein stellte es sich als wichtig heraus, dass man sich bei den Angaben nicht in Widersprüche verwickelte, was für manchen schädlich werden konnte. Nun begannen im Herbst gezielte Einzelvernehmungen durch die Russen, die meistens zu nachtschlafender Zeit stattfanden. Ich wurde auch ein paar Mal dazu gerufen und von einer Dolmetscherin befragt. Der Tenor war, man wisse sowieso alles. Man könne also unbesorgt die Wahrheit sagen, die Angaben dienten nur der Vervollständigung des Gesamtbildes. In meinem Fall stieß ich die Dolmetscherin an meiner Tätigkeit als Nachrichtenoffizier, die sie mit Spionagetätigkeit gleichsetzen wollte. Etwas Gefährliches in den Augen der Russen. Ich bemühte mich, ihr klarzumachen, dass wir nur für die Fernsprech- und Funkverbindungen in der Division zuständig waren. Sie blieb misstrauisch. Schließlich, wenn schon Fernsprechverbindungen, dann hätten wir Bäume, ich ergänze sozialistisches Eigentum, fällen müssen, um Telegrafenstangen zu haben. Ich solle dazu wenigstens der Vollständigkeit halber eine Zahl angeben. Das tat ich nicht, sondern erklärte ihr, dass wir im vorderen Bereich der Front das Kabel am Boden ausrollten, für Überwege, die an den Fernsprechwagen mitgeführten Stangen einsetzten. Die nächsten Vernehmungen liefen ähnlich ab, mit gewissen Nuancen. Ich blieb ruhig, ließ mir keine schmackhaft gemachten Pseudogeständnisse abbringen und hörte dann nichts mehr in dieser Angelegenheit. Welchem guten Stern ich das zu verdanken habe, weiß ich nicht. Solche Vernehmungen gingen für viele von uns böse aus, wobei Willkür der russischen Instanzen die Hauptrolle spielte. Das Ergebnis war dann 25 Jahre Zwangsarbeit wegen Verbrechens gegen das sowjetische Volk, Zerstörung sozialistischen Eigentums. Diese bedauernswerten Menschen wurden erst 1953 bzw. 1955 begnadigt. Fortsetzung auf der nächsten Seite. In unserem Lager herrschte der graue Alltag weiter. Und wir gingen dem Ende des Jahres 1949 entgegen. Gerüchte von Entlassungen deutscher Kriegsgefangener in großer Zahl gingen um und bewahrheiteten sich wohl auch, obwohl wir offiziell nichts erfuhren. Aber dann, im Oktober, bahnte sich in unserem Lager für die meisten das Ende der Gefangenschaft an. Transporte wurden zusammengestellt, man kleidete uns teilweise neu ein und gab uns warme Wattejacken. Trotz solcher Indizien für eine Heimkehr blieb man aufgrund jahrelanger schlechter Erfahrungen misstrauisch. Aber worauf wir sehnlichst warteten, wurde wahr. Nach langer Eisenbahnfahrt kam ich am 21. Oktober 1949 im Lager Friedland bei Göttingen an. Am 22. Oktober traf ich in Hamm bei meinen Angehörigen ein. Siebenmal hatte ich meinen Geburtstag in der Gefangenschaft erlebt, war inzwischen 32,5 Jahre alt, konnte mich Abiturient mit Arbeitsdienst, Wehrdienst, Kriegsdienst und Gefangenschaftserfahrung nennen. Seit meinem Abitur waren 13,5 Jahre vergangen. 10 Tage nach meiner Entlassung war ich eingeschriebener Student an der Universität Münster und saß im Hörsaal. Es war eine erhebliche Umstellung.